Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge, heute mit der Episode 3821 und heute wieder mal mit einer Interview-Folge. Es geht wieder mal um das Thema Windows. Wo steht Microsoft aktuell mit den einzelnen Divisionen, die so unterwegs sind? Nachdem wir im Frühjahr es nicht geschafft haben, eine Aufnahme zu machen, dazu kommen wir nachher noch gleich, ist jetzt wieder soweit. Ich habe zusammen mit dem Martin Geuss von Dr. Windows habe ich eine Episode aufgezeichnet, wo wir über die einzelnen Themen sprechen, wo Windows oder generell Microsoft mit ihren Produkten steht und wo wir das Ganze sehen und wohin die Reise gehen könnte. Somit wünsche ich euch jetzt viel Spaß und für all diejenigen, die die letzten Episoden verpasst haben und nicht wissen, wer Martin ist. Martin, stell dich doch du gleich kurz selber mal vor.
Ist es echt schon wieder 2 Jahre her? Erstaunlich.
Nee, normalerweise haben wir 2-mal im Jahr gemacht. Dieses Jahr haben wir den Frühling ausgelassen.
Haben wir echt? Da kannst du mal sehen. So schnell vergeht die Zeit. Ja, okay, dann stelle ich mich nochmal vor, für die, die mich hier an dieser Stelle noch nicht gehört haben oder auch sonst noch nicht gelesen. Mein Name ist Martin Geuss und ich betreibe die Webseite, den Blog www.drwindows.de. Der Name ist Programm, da geht es um alles, was irgendwie mit Windows und Microsoft zu tun hat. Und ja, das ist das, was mich auch gelegentlich immer mal wieder hierher bringt, damit wir genau über das reden, was denn da so in der Welt gerade vor sich geht.
Genau, normalerweise eben 2-mal im Jahr machen wir so ein Bestandesübersicht, wie heißt das?
Egal.
Wo steht Windows aktuell?
Ja, sowas in der Art. Aber ist ja eigentlich auch ganz gut, denn das Frühjahr war ja jetzt nicht unbedingt so ereignisreich. Ja, eben bedingt durch Corona und Lockdown und so ist ja da auch vieles etwas langsamer gegangen als sonst. Und dafür verspricht ja der Herbst, umso heißer zu werden.
Nichtsdestotrotz gab es 1-2 Veranstaltungen, wo sie dann plötzlich wieder also für Leute, die nicht so stark im Windows-Game drin sind, überrascht worden sind, mit plötzlich im Windows 11 da und dann Windows 365 und so weiter.
Ja, das allerdings war. Also Windows 11 war eine wirkliche Überraschung. Also es hat sich zwar angedeutet, dass sie da irgendwie was Größeres vorhaben und dann hat auch irgendjemand mal gesagt, vielleicht wird das Windows 11 und dann
der
gab's
hat dann recht behalten.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so genau, wie es bei mir war. Ich habe auch eigentlich, glaube ich, zuerst gedacht, nee, das machen sie nicht, weil da war ja mal die Aussage, Windows 10 ist das letzte Windows.
Genau.
Und ja, irgendwann kam ich dann aber auch mal auf den Punkt, wo ich dachte, na gut, die Leute, die das mal versprochen haben, die sind sowieso alle nicht mehr da und in der Verantwortung. Und ja.
Da kann man
und
auch dann, was anderes machen.
Und dann dachte ich auch, irgendwann, ja, Microsoft ist Microsoft. Das heißt, wenn die glauben, dass Windows 11 eine gute Idee ist, dann kündigen die es einfach an, als wäre es nie eine Frage gewesen. Also als hätte es niemals irgendeine Äußerung gegeben, dass es anders sein könnte. Und genauso haben sie es ja dann auch gemacht.
Genau. Und wir sind alle froh, gab es ein Windows 11 und kein Windows 9. Aber zuerst sprechen wir jetzt über...
Das wäre richtig cool gewesen. Ja, wir haben da noch was vergessen. Wir müssen da noch was nachreichen.
Die Buchhaltung hat uns gemeldet.
Ja, genau.
Wir sprechen jetzt aber zuallererst über Windows 365. Und da habe ich immer ein Riesendurchhalten. Es gibt ja auch Microsoft 365, aber da kommen wir nachher dazu.
Ja, also Windows 365 ist eigentlich relativ einfach erklärt. Das ist ein PC in der Cloud. Also das Angebot ging schon länger so durch die Gerüchteküche, dass Microsoft so ein Cloud-PC anbieten wird. Das haben sie jetzt inzwischen getan. Rein technisch ist das eigentlich komplett unspektakulär, weil letztlich ist es nichts anderes wie ein Zugriff mit einem Remote Desktop Client auf eine virtuelle Maschine. Das ist ja was man schon seit vielen, vielen Jahren machen kann mit Terminal Server und so weiter.
Schon vor dem Internet?
Schon, ja genau, schon sehr, sehr lange. Und auch Microsoft hat ja über den Azure Cloud Dienst ja auch schon virtuelle Maschinen angeboten, unter anderem mit Windows. Aber jetzt hat man dem Ganzen eben einen schicken Marketingnamen verpasst. Windows 365 hat auch eine entsprechende Preisstruktur dazu und verschiedene Konfigurationen. Wenn man da als Privatuser drauf guckt, dann sieht man da Preise so ab 60 Euro im Monat. Denkt, spinnen die, das ist ja viel zu teuer, aber für uns ist es ja auch nicht gemacht. Die Preise sind zum Beispiel deutlich niedriger, als wenn ich über Azure so eine virtuelle Maschine miete. Und man will einfach mit diesem Angebot ja dieses Thema einfach ein bisschen pushen und den Unternehmen da einfach eine neue Möglichkeit geben, ihre ihre PCs eben zu virtualisieren und somit dann eventuell auf der Hardware-Seite ein bisschen Geld zu sparen, beziehungsweise es ist ja dann auch wieder eine einfachere Pflege, weil das kennt jemand vielleicht, der in irgendwie Unternehmen für Softwareverteilung zuständig ist. Wenn man da irgendwie eine neue Programmversion auszurollen hat, dann dauert das Wochen, bis auch der Letzte irgendwann sein PC eingeschaltet hat, damit er das Update kriegt. Das ist was man zum Beispiel bei so einer Infrastruktur, hat man das Problem nicht, weil die Kisten, die laufen ja immer. Ja.
Ein Mausdruck. Und
also ist jetzt nur eines von vielen Dingen, die da attraktiv sein können. Hat natürlich auch wieder Nachteile, muss man natürlich immer
abwägen.
Jeder entscheiden, ob das für ihn eine interessante Option ist. Es gibt dieses Angebot. Ich habe gehört von einem Microsoft-Mitarbeiter, dass auch tatsächlich die Nachfrage entsprechend groß ist und das Interesse der Kunden, was dann letztlich in Aufträge und produktive Nutzung mündet. Es steht ja immer noch auf einem anderen Blatt, aber man hat ja zum Beispiel auch gesehen, dass die Testzugänge, die Microsoft angeboten hat, glaube nach einem Tag, also noch weniger als 24 Stunden, haben sie das schon wieder abgedreht, diesen Testzugang, weil einfach die Nachfrage so groß war und die gesagt haben, halt, wir müssen mal noch ein bisschen Ressourcen zurückbehalten für die Leute, die tatsächlich auch gleich produktiv buchen wollen, müssen wir ja auch noch ein bisschen Blech übrig haben.
Macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben ja hier schon in den News das eine oder andere Mal drüber gesprochen und da hat ja der Mike auch so eine Geschichte ich glaube, mit dir zusammen oder ihr habt die?
Wir haben es beide ausprobiert. Ja. Also ich habe auch so eine Testinstallation von Windows 365. Und vielleicht, da das ja vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist, muss man sagen, was dahinter steckt. Es ist dann letztendlich, wenn ich mich mit dem verbinde, ist es in Anführungsstrichen ein stinknormales Windows 10. Also Windows 10 Enterprise wird da bereitgestellt. Und es fühlt sich so an, also man hat lokale Adminrechte auf dem Ding. Wir reden jetzt hier allerdings, muss man sagen, gibt es Unterschiede über Windows 365 Business. Das ist die Variante, die man so für Selbstständige und kleine Unternehmen anbieten möchte. Die ist auch relativ einfach gestrickt. Das heißt, da braucht man keine eigene Domäne und kein Active Directory und so dieses alles. Das wird quasi alles von Microsoft gemanagt. Und die andere Version ist dann eben Windows 365 Enterprise, wo man dann auch noch ein paar mehr technische Voraussetzungen erfüllen muss, dass man das überhaupt nutzen kann.
Aber auch komplexere Geschichten abbilden kann, logischerweise.
Im Moment wird es angeboten mit Windows 10 und sobald Windows 11 eben zur Verfügung steht, werden die Kunden dann einfach die Wahl haben, ob sie Windows 10 oder Windows 11 da drauf nutzen wollen.
Wie schnell kann man da updaten?
Da bin ich mal gespannt, weil ich habe natürlich mir den Spaß gemacht und diese Windows 10 Installation, also von Windows 365, ich habe also meinen Cloud-PC ins Insider-Programm geschickt und habe die Vorabversion von Windows 11 geladen und es kam, wie es kommen musste, nach dem ersten Reboot war die Maschine weg. Oh. Ja, aber das war mit Ansage und jeder, der da auch ein bisschen die technischen Hintergründe kennt, weiß das. Nach dem ersten Reboot landet man in dieser Out-of-the-Box-Experience und da ist halt noch keine Verbindung da und auch kein Remote und dann steht dieser virtuelle PC eben in diesem Status, aber man kommt nicht mehr ran. Ja, und dann muss man den übers Admin-Center zurücksetzen und dann ist eben wieder Windows 10 drauf. Aber das wird ja nicht der Weg sein, wie Unternehmen nachher auf Windows 11 umsteigen werden. Also genau. In den allermeisten Fällen werden die Rechner sowieso neu aufsetzen. Also ich habe bis jetzt zwei große Rollout-Projekte mitgemacht in meiner Firma. Einmal von Windows NT damals auf Windows XP und später dann von XP auf Windows 7. Nee, ich habe schon dreimal sogar. Und dann von Windows 7 auf Windows 10. Ich hab sogar schon drei Projekte gemacht. Und nie wurde in technischer Weise ein Betriebssystem-Update vorgenommen, sondern die Kisten wurden immer platt gemacht und mit dem entsprechenden Firmen-Image neu betankt. Und so wird das auch da sein. Und von daher spielt das auch keine Rolle. Also ich denke, Microsoft wird sich sicherlich irgendwann dazu äußern, wie man diese Cloud-PCs mit Windows 365 auf Windows 11 aktualisiert. Aber wie gesagt, wird darauf hinauslaufen, dass man die einfach frisch macht.
Und das geht ja auch noch ein bisschen. Also von dem her.
Dauert ja noch. Also mutmaßlich circa 2 Monate, bis Windows 11 auf den Markt kommt.
Gibt es noch was zu Windows 365? Ansonsten ist ja gerade ein guter Schritt.
Ja, es gibt bestimmt viel, aber nicht viel mehr, glaube ich, was wir jetzt an der Stelle erzählen müssen. Also die Leute, die es wirklich interessiert, die entweder wissen die schon Bescheid oder sie sind jetzt angefixt genug, dass sie sich jetzt auf die Microsoft-Seite begeben. Ich glaube, windows365.microsoft.com, das ist die Startseite und da findet man dann alle Infos.
Genau, und sollte es Neuigkeiten geben, kann man zum einen bei dir im Blog nachlesen.
Selbstverständlich.
Aber natürlich auch bei uns in den News-Folgen reinhören. Wenn es da was Relevantes gibt, werden wir das sicherlich nachtragen. Ja, dann ist eben passiert, kein Windows 9, ein Windows 11 ist geboren.
Ja.
Du hast da ganz schön geschrieben, Marketing-Stunt oder echte Weiterentwicklung.
Ja, so als Unterüberschrift über dieses Kapitel, wenn wir drüber reden. Es ist witzigerweise beides und ich finde das auch durchaus okay. Also fangen wir mal an. Rein technisch ist Windows 11, wenn man mal so kurz die Motorhaube lupft und darunter schaut, nichts anderes als ein Feature-Update für Windows 10. Also der technische Unterbau. Genau, der technische Unterbau ist noch exakt derselbe. Da ändert sich im Grunde gar nichts. Alles, was sich wirklich signifikant ändert, findet an der Oberfläche statt. Da haben wir nun einmal eben dieses zentralisierte Startmenü, das ja auch an sich wieder ganz anders aussieht. Und viele, viele kleine Designänderungen, die runden Ecken, andere Symbole, überarbeitete Kontextmenüs, ein neuer File Explorer. Könnten wir jetzt allein 2 Stunden, glaube ich, drüber reden.
Ich wollte gesagt, neu ist macOS, oder?
Ja, ich habe sowas Zentriertes schon mal irgendwo gesehen, auch wenn ich das selber noch nie benutzt habe. Ja, aber fangen wir damit ruhig an.
Spricht für das Marketing der anderen Firma.
Ja, also ich glaube, es ging einfach eher darum, einfach wieder so ein bisschen frischen Wind in das Thema Windows reinzubringen, der meiner Meinung nach auch wirklich zwingend nötig ist. Man hat gesehen die letzten Jahre, es war zwar okay, also Windows 10 wurde immer stabiler. Natürlich gab es immer mal wieder Schlagzeilen, wenn bei irgendeinem Patchday irgendwann mal wieder was daneben gegangen ist. Aber wir erinnern uns mal 2 Jahre zurück, glaube ich, Oktober 2019 oder war es das Jahr davor sogar, man vergisst so schnell, wo sie auch einmal so ein Feature-Update wirklich völlig verhauen haben und Monate gebraucht haben, um das wieder in Ordnung zu bringen. Das gab's
sowas
jetzt schon,
vergisst man sehr gerne.
Ja, ja. Aber das gab es jetzt eben schon lange nicht mehr, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man jetzt quasi schon das dritte Feature-Update mit derselben Plattformversion gemacht hat. Ich meine, da kann ja nichts mehr kaputt gehen dabei. Also das ist alles in sehr ruhiges Fahrwasser geraten. Es wurde halt aber auch so ein bisschen langweilig. Und ich glaube, was vor allen Dingen auch jetzt der Markt gebraucht hat, war einfach wieder so ein so ein Impuls.
Wo man auch sieht, dass es was passiert.
Genau, mit dem man Geräte verkaufen kann. Also wenn du dir jetzt einfach nur mal vorstellst, wie das auf einen Endkunden wirkt, der in den Laden geht und dann steht hier ein PC, da steht da hier jetzt mit dem neuen Windows 10 Oktober 2021 Update und nebendran steht der jetzt mit dem neuen Windows 11. Dann langt man dahin, weil das ist eine Nummer weiter und das klingt nach neu und frisch und klingt einfach wieder modern. Er kauft
schon das Alte.
Und ich glaube, das hat man jetzt einfach gemerkt und kam sicherlich auch zusätzlich auf die Idee, dass man da wieder ein bisschen das Thema treiben könnte, weil ja seit Corona auf einmal der PC ja so eine, wie soll man sagen, den x-ten Frühling erlebt. Ja? Die Umsätze oder die Absatzzahlen sind ja enorm gestiegen von PCs.
Ging wieder mal die total andere Richtung als
so. Und das Ganze war ja so ein bisschen verwalteter Niedergang und ich glaube, die ganzen Hersteller haben sich auch so ein bisschen in dieses Schicksal ergeben, so nach dem Motto, ja, wir machen da weiter, wir machen auch immer wieder neue Geräte, aber wir wissen natürlich, dass wir jedes Jahr weniger verkaufen als im Jahr davor. Und jetzt, dann kam auf einmal Corona, alle haben wieder PCs gekauft und jetzt ist auch gerade wieder so ein bisschen Aufbruchstimmung in der Branche und da trägt jetzt eben Microsoft einfach seinen Teil dazu bei und sagen, hey, jetzt werfen wir dann noch einen schicken neuen Namen ins Spiel und dann wollen wir mal sehen, ob die Leute nicht wieder in die Läden kommen und sich neue Geräte kaufen.
Das, was ja früher Microsoft und IBM ausgemacht hat. Neuer Prozessor,
war neues immer
Windows,
so, ja?
Neues Windows hieß neuer Prozessor.
Und leider oder wie auch immer man das werden mag, erleben wir ja genau das Gleiche jetzt auch wieder. Ne? Mhm. Zum ersten Mal seit Windows 7, zum ersten Mal seit 12 Jahren, also quasi, steigen die Systemanforderungen mit einer neuen Windows-Version und allein an der Stelle sollte man ja eigentlich schon schon aufhören. Man sagt, nach 12 Jahren, da darf sich ja dann auch mal wieder was ändern. Aber für meinen Geschmack hat Microsoft da ein bisschen übertrieben und ich bin auch sehr sicher, dass sie dann nochmal nachjustieren werden, weil sie haben ja zum Beispiel also
definitiv
bis, also in meinem Desktop-PC ist ein Intel Core i7 der 7. Generation, der nach aktuellem Stand der Dinge Windows 11 oder von Windows 11 nicht unterstützt wird, obwohl der das natürlich dreimal locker ausführen kann.
Stemmen mag.
Ja. Yeah. Und ich persönlich glaube, man hat einfach ganz bewusst da ein bisschen eine scharfe Grenze gezogen, eben um, ja, um die Leute zu animieren,
um zu kurbeln,
sich neue Rechner zu kaufen. Um nichts anderes geht's da dabei. Und es mag ja vielleicht auch funktionieren. Man kann ja den Leuten, die jetzt hängen bleiben, also man wird ja, damit wir das auch erwähnt haben, man wird ja, wenn man Windows 10 hat, kostenlos auf Windows 11 upgraden können. Man muss also keine Angst haben, dass hier jetzt Microsoft nochmal zur Kasse bittet.
Also das Versprechen haben Sie gehalten in dem Fall, dass
es
weiterhin kostenlos bleibt.
Genau.
Gut. Immerhin schon mal etwas.
Das ist schon mal etwas, genau. Aber jetzt wird es eben den einen oder anderen geben, zu dem man sagt, ja, ist zwar kostenlos, aber du kannst ja leider nicht, weil dein Rechner ist zu alt. Und dann kann man da natürlich sagen, der Rechner funktioniert ja dann nicht schlechter. er kann ja weiterhin Windows 10 ausführen und Windows 10 wird ja auch wieder ein Herbst-Update bekommen und wird bis mindestens Oktober 2025 auch Support erhalten, vielleicht sogar ein bisschen länger. Das ist noch nicht so hundertprozentig in Stein gemeißelt. Mhm. Das heißt, wer jetzt nicht auf Windows 11 updaten kann, der hat auch erstmal gar keine Not. Es gibt ja auch durchaus Leute, die jetzt schon wieder sagen, ich werde so lange wie möglich bei Windows 10 bleiben. Das hast du ja auch immer, die Leute.
Mein Windows 7 läuft noch.
Ja, genau. Und bis zum bitteren Ende halte ich dran fest, bis jemand von Microsoft vorbeikommt und mir das hier abschaltet. Aber es wird sicherlich Leute geben, die gern umsteigen würden und die dann halt eben nicht können, weil ihr Rechner als zu alt deklariert wird. Aber auch da müssen wir uns nichts vormachen. Es wird wieder Mittel und Wege geben, das zu umgehen, auch wenn Microsoft aktuell behauptet, dass das nicht der Fall ist. Das wäre das erste Mal, dass das funktioniert. Und ich glaube, dass sie eben auch nochmal an der Stelle bei den Systemvoraussetzungen nachbessern werden. Und dann wird irgendwie so ein Geschwurbel rauskommen. Ah, wir haben nochmal getestet und ein bisschen optimiert und wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir jetzt doch noch die 6. und 7. Intel-Generation unterstützen können. Irgend so ein Geschwurbel wird dabei rauskommen.
Und irgendwas tricksen sie immer,
ja. Ja, natürlich. Ja. Du hast ein anderes Thema aufs Konzeptblatt geschrieben, das auch viel diskutiert wird.
Das, wie du so schön im Vorgespräch gesagt hast, auch zu viel heftig diskutiert wurde. Da gibt's
eigentlich ja.
Da geht es um den TP.
Ja, das genau. Ist ja auch, das ist auch schon wieder so lang her, dass ich gar nicht mehr alle Details kenne. Ich weiß nur, als man das eingeführt hat, TPM, generell, da wurde es ja auch schon als der Totalüberwachungschip und überhaupt überall verteufelt. Inzwischen ist es halt einfach überall drin und kein Stürz
kein mehr Handgerät
in dem
mehr.
Sinn.
Bis jetzt.
Bis jetzt, genau. Ja. Wobei, wie du richtig gesagt hast, in dem Punkt, also es lohnt sich eigentlich viel mehr, sich über die Geschichte mit der CPU-Unterstützung auszulassen, weil das ein Punkt ist, wie gesagt, wo Microsoft einfach den Regler ein bisschen weiter nach links schieben kann und dann sieht das besser aus. TPM, auch TPM 2.0, was ja die Voraussetzung für Windows 11 ist, haben sowieso die meisten, auch wenn sie es gar nicht wissen.
Genau, das ist auf Rechnen schon seit Windows 7, 8, also so von den Jahreszahlen her kann man da zurückrechnen.
Also ich glaube, so 2015, 16, so um den Dreh, haben das quasi alle neuen PCs.
Und seither haben es dann alle, genau.
Ja. Verkauft worden sind. Entweder haben sie tatsächlich den TPM-Chip drin oder sie haben es halt eben in virtualisierter Form, dass es über die CPU-Software seitig abgebildet wird.
Genau, oder dass eben System on Chip, dass da ein ganz kleines externes Teilchen mit drin ist, dass das dann mitmacht, den sogenannten FTPM.
FTPM, ja. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich habe ein Asus Mainboard und ich bin dreimal die Einstellungen durchgegangen, um zu schauen, ob ich ein TPM drin habe. Ah, war übrigens auch ganz lustig, falls du das beobachtet hast. Ich habe bei meinem Mainboard, ich habe einen Steckplatz für ein TPM-Modul zum Aufstecken und die Dinger waren ja, glaube ich.
Das ist noch die dritte Möglichkeit, ja.
Aber die Teile waren ja innerhalb von 2 Tagen nach der Ankündigung von Windows 11, waren die zunächst sind sie preislich voll durch die Decke gegangen, die vorher irgendwie 10, 20 Euro gekostet haben, wollten sie vorhin bei 50 Euro für und nochmal ein paar Tage später waren die Dinger ausverkauft Und ich muss wirklich sagen, zu meinem Glück, weil ich habe erst nur geschaut, okay, ich habe dann Platz dafür für so ein Modul, aber es steckt keins drin, also brauche ich eins. Und dann habe ich versucht, eins zu bekommen. Habe auch irgendwo eins bestellt für teuer Geld und dann aber ein Storno bekommen, die geschrieben haben, tut uns leid, ist doch nicht mehr lieferbar. Und erst dann habe ich mich eigentlich nochmal genauer mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann in meinen UEFI-Settings eine Einstellung gefunden, die sich PTT nennt. Und dahinter versteckt sich dann tatsächlich das virtuelle TPM-Modul. Und das habe ich eingeschaltet und schon waren die Systemvoraussetzungen für Windows 11 grün, trotz Intel Core i7. Aber das ist was Microsoft ja ausdrücklich gesagt hat. Sie lassen diese Geräte rein in die Insider-Builds, ohne dass sie aktuell den Leuten das Versprechen geben, dass sie auf die finale Version updaten können. Also das haben hoffentlich alle gelesen. Ich gehe immer davon aus, dass die Leute, die sich ins Insider-Programm begeben, sich auch entsprechend informieren. Aber wir werden vielleicht auch da, wenn sie das wirklich so durchziehen, dann wieder Leute hören, die sich beschweren, weil sie sagen, na super, ich habe mir die Insider-Version drauf geknallt, habe die jetzt 3 Monate lang produktiv genutzt und jetzt kommt die finale Version und Microsoft sagt so, Edge, jetzt kannst du wieder Windows 10 installieren.
Ja, wer lesen kann, ist im Vorteil und
wie gesagt, bin mir auch sehr sicher, dass das einfach nicht passieren wird.
Für all diejenigen, die sonst, eben wie du gesagt hast, man kann es, weil die meisten Rechner das drauf haben, also zumindest die aktuellen alle, man kann es, wenn es nicht schon aktiv ist, das Ganze aktivieren übers BIOS oder übers UEFI, was du gemeint hast. Und dann kann man es nutzen. Ansonsten eben das mit den Steckplätzen, Nachrüsten und so weiter. Das sind die gleichen Leute, die auch die Grafikkarten aufgekauft haben, wie blöd, und jetzt zu horrenden Preisen vertreiben.
Ah, das ist auch unfassbar, was da abgeht, ne?
Pervers, also richtig schlimm, schlimm. Und eben, lasst euch damit nicht verrückt machen. Viel interessanter ist natürlich, in welche Richtung das geht. Und wenn ihr nachschaut in den Windows-Sicherheitseinstellungen, gibt es ja bei den Details zu diesem Sicherheitschip, wenn man da eben einen TPM hätte, nicht wie du, wenn da irgendwie AMD, Qualcomm, Intel oder sowas draufsteht, dann kann man davon ausgehen, dass ein FTPM ist. Ansonsten stehen da Firmennamen wie heißen sie, Infineon, was gibt's da noch?
Hätte ich mir vorher aufschreiben müssen, jetzt aus dem Stegreif.
Ich hatte es mal zusammen im Kopf, aber ja. Genau, der Kopf ist immer so ein böser Faktor.
Ziemlich gemeines Organ, ja.
Gemeines Organ, genau. Aber auf jeden Fall, eben, kann man nachschauen, aktivieren und dann ist alles gut. Was wichtiger ist, wie du gesagt hast, ist der Teil mit den Prozessoren.
Ja, und wie gesagt, auch da würde ich dazu raten, im Moment sich einfach nicht verrückt machen zu lassen und einfach abzuwarten, bis Microsoft dann die finale Version von Windows 11 ankündigt. Das werden sie irgendwann Ende September tun. Also dann werden sie bekannt geben, am so und so vielten Oktober erscheint Windows 11 und da, denke ich, werden wir dann auch Neues hören zu den Systemvoraussetzungen. Da werden sie dann schauen, wo sie das letztendlich festzurren.
Jetzt sind wir gerade recht fleißig über die Themen geflogen. Können wir schon weiter fliegen?
Ja.
Oder gibt es noch was zu Windows 11?
Wie gesagt, gibt es ja viel, über das man sprechen könnte, über viele Details. Was wir jetzt zum Beispiel gar nicht angesprochen haben, ist, dass auch der Microsoft Store ja mit einem neuen, völlig neuen Konzept an den Start geht. Oder auch die Partnerschaft, die man mit Amazon geschlossen hat. Ne? Also der Amazon App Store kommt ja in den Windows 11 Store und dann wird man ja auch unter Windows 11 die Möglichkeit haben, Android-Apps zu nutzen. Wie viel sinnvolle Anwendungsszenarien das es dafür gibt, ist dann wieder ein anderes Thema und hängt vielleicht auch davon ab, was wir zukünftig für Geräte sehen werden mit Windows 11. Also wenn wir zum Beispiel an das Surface Neo denken, du erinnerst dich vielleicht, ist schon 2 Jahre her, also der große Bruder vom Surface Duo, auf so einem Gerät könnten natürlich Android-Apps schon
mehr Sinn machen,
aus einen entsprechenden Mehrwert bieten. Ja.
Genau. Mehr als auf einem All-in-One-Rechner mit
27 Zoll. Ja, am Desktop-PC oder irgendwo ist es natürlich auch relativ witzlos, ja.
Gibt es da schon genauere Angaben, weshalb, dass man mit Amazon das Ganze kooperiert hat und nicht direkt mit Google?
Wäre auch, ehrlich gesagt, mein persönlicher Wunsch gewesen, dass man einfach eine Play-Store-Lizenz sich besorgt und dann genau. wäre ja alles gut gewesen. Möglicherweise ist das dann technisch doch nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle, weil ja dann halt eben auch die ganzen APIs mit dranhängen an den Google Play-Diensten hängt ja doch viel mehr, was auf einem Windows-PC halt einfach nicht vorhanden ist. Ob vielleicht doch, also grundsätzlich ist Microsoft ja...
Geschichten zum Beispiel, ja.
Genau. Grundsätzlich ist Microsoft ja inzwischen komplett schmerzbefreit, wenn es um irgendwelche Partnerschaften geht, siehe Microsoft Edge auf Chromium-Basis und so. Von daher hätte ich jetzt auch erwartet, dass die völlig hemmungslos sich Google hingegeben hätten für dieses Thema.
Ist ja aber einen anderen Erzfeind genommen.
Ja, genau. Und ja, das ist doch interessant, ne? Also ja, wenn man sieht, also mit Amazon da hauen und stechen sie sich ja um die Vorherrschaft im Cloud-Geschäft. Amazon ist ja immer noch meilenweit voraus, aber inzwischen genau. ist eben Microsoft doch ein ernstzunehmender Herausforderer geworden. Und man sieht ja, wie sie sich da in den USA immer um die Aufträge kloppen. Und da wird ja auch mit harten genau. Bandagen gekämpft. Aber wie man so schön sagt, ne, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und da, wo es für beide Sinn macht, so wie jetzt hier in dem Fall, da arbeitet man zusammen. Ich meine, Amazon hat ja auch ein Interesse, seinen App Store zu pushen und jeder zusätzliche Nutzer hilft, ja, wo sie dann genau. auch den Entwickler sagen können, hey, du kannst jetzt auch potenziell 1,3 Milliarden Windows-Nutzer irgendwann, wenn die mal alle umgestiegen sind, mit deiner App in unserem Store erreichen. Das ist zumindest ein Argument, ob das jetzt natürlich das Argument ist, das irgendwie die Welt verändert. Nein, eher nicht. Aber es ist eine schöne Geschichte und es ist einfach eine Partnerschaft, von der beide Seiten was haben. Und warum soll man das nicht machen? Also wie gesagt, ich erwarte jetzt hier keine Revolution. Das ist einfach eine nette Sache.
Ja. Genau. Und schließlich hat Apple ja auch die Apps vom Smartphone auf den Mac gebracht. Dann musste man natürlich auch etwas in der Währung mit reinbringen.
Auf jeden Fall, ja.
Na dann, ich versuche nochmal. Fliegen wir davon?
Ja, genau.
Der Flight Simulator, das ist ja ein geiles Stück Technik für wenig
absolut,
Geld.
Absolut. Also ich bin auch immer wieder fasziniert. Du fliegst selber auch? Oder?
Hätte gerne die Zeit.
Also okay, du kannst ja Autopilot stellen, dann, dann musst du gar nichts mehr machen. Da kannst du auch
Transatlantik. Du lachst jetzt, läuft zeitweise nebendran, ja.
Ja, ja. Ja, es ist ja so eine Sache. Ich bin ja, ich wäre ja alt genug, um diese ganzen alten Flugsimulatoren von Microsoft zu kennen. Also so in der Form zu kennen, dass ich sie auch alle gespielt habe. Aber ich muss halt auch ehrlich sagen, mir war das natürlich, mir war das optisch immer viel zu langweilig. Was die Physik angeht, waren die Dinger ja auch früher schon richtig gut. Ja, und haben es ja teilweise auch die Leute genau deswegen gern gespielt, eben weil der physische Realismus eben, also die Simulation einfach so gut war. Und jetzt haben wir ja beides. Also jetzt haben wir einmal die realistische Abbildung der Flugeigenschaften, wobei ich persönlich glaube, dass man es schon einigermaßen einfach gehalten hat, weil dafür komme ich zu gut damit klar. Weißt du, es ist eigentlich immer so ein Beispiel. Wenn ich in einem Spiel super gut und super schnell zurechtkomme, dann ist es eigentlich zu leicht, weil ich grundsätzlich, ich bin ja schlecht. Weißt du, ich spiele zwar gern, aber nicht gut. Und mit dem Flight Simulator komme ich eben super gut klar und es ist halt immer wieder atemberaubend. Also der Realismus, mit dem die Landschaften abgebildet sind, da wo man natürlich schon wirklich 1:1 diese Welten nachgebaut hat mit diesen verschiedenen Weltupdates, da ist es halt wirklich, also da hat man ständig den Mund offen stehen, auch wenn man so im Tiefflug dann über verschiedene Städte rübergeht und so und da so viele Details sieht. Man möchte eigentlich immer gerne mal wieder stehen bleiben in der Luft. Also ich habe schon ein paar Mal gedacht, eigentlich müssen sie auch mal einen Hubschrauber reinbringen in dieses Ding, damit man auch mal in Ruhe irgendwo in der Luft stehen bleiben kann, um sich die Sehenswürdigkeiten anzugucken. Aber selbst in den Orten, wo das nicht der Fall ist, also hier mein Heimatstädtchen Rastatt ist von der Lage her korrekt abgebildet. Und auch von der, ich sage jetzt mal, vom Stadtbild her. Aber die Gebäude sind halt nicht authentisch. Und trotzdem ist es aber so, also so ab 1000, bis 1500 Meter Höhe, macht es keinen großen Unterschied mehr. Und dann fühlt sich das wirklich so an, als ob ich hier über mein eigenes Häuschen fliege. Und das war am PC schon klasse mit meinem 37 Zoll Monitor. Und jetzt, seit es für die Konsole verfügbar ist, auf der Xbox Series X, hier auf dem 65 Zöller in 4K, da ist es halt einfach wow.
Atemberaubend.
Ja. Es ist halt natürlich auch nicht so, wie soll man sagen, es ist eigentlich kein richtiges Spielen, ne? Weil man ist ja tatsächlich nicht immer sehr gefordert. Also ich bin tatsächlich auch schon eingepennt mit dem Controller in der Hand, so die Landschaft bewundert, weiß man, wow, zack, Augen zu, und dann hat es halt mal irgendwann geknallt. Und dann ist man wieder froh, dass es nur ein Simulator ist.
Definitiv, ja.
Aber wie gesagt, auf dem großen, je größer der Bildschirm natürlich, umso mehr macht das Ganze Spaß. Und auch dieses, wie soll man sagen, du kannst ja wirklich an jedem Punkt der Welt starten. Also wir haben hier so einen kleinen Segelflieger-Flugplatz. Hm? Mhm. Selbst der steht als steht als Startoption. Ich habe mich da mal mit einem A380 draufgestellt. Das war dann wieder nicht so realistisch. Ja, weil ich glaube nicht, dass der da
stehen schon, aber nicht landen.
Ja, genau. Aber du kannst halt tatsächlich sozusagen an jedem Punkt der Welt runtergehen. Ja. Also du kannst mit so einer Cessna oder so, kannst du auch irgendwo, also ich bin auch schon irgendwo einfach auf dem Acker gelandet und wieder gestartet. Das ist alles kein Ding.
Natürlich genial für die ganze Geschichte rund um Corona, Lockdown und so weiter. Man kann zumindest virtuell in die Ferien gehen.
Genau. Ja. Was ich noch nicht ausprobiert habe, aber unbedingt mal testen möchte, ist die VR-Version, weil die muss natürlich noch eine Ecke cooler sein.
Mhm. Noch immersiver wahrscheinlich, ja.
Ja, weil man dann kann man ja wirklich auch so im Cockpit rumgucken, ne? Oder links und rechts aus dem Fenster. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, müsste wahrscheinlich sogar funktionieren, dass man aufsteht und aus dem Fenster schaut. Und solche Geschichten. Das muss natürlich nochmal eine Ecke krasser sein. Aber es ist halt auch, also es ist nicht nur ein cooles Erlebnis, es ist halt auch so eine richtig starke Technik-Demo, wo man zum ersten Mal auch sehen kann, was so was auch durch Cloud-Technologie im Hintergrund sich für Möglichkeiten eröffnen in Spielewelten. Ja, und es wird ja nicht nur sicherlich auf den Flight Simulator begrenzt bleiben. Ne? Vielleicht kannst du irgendwann auch mal in irgendeinem Call of Duty dein Heimatdörfchen gegen irgendwelche bösen Feinde verteidigen im Häuserkampf. Würde mich nicht wundern, wenn...
Ich freue mich schon, wenn die Zombies-Balken angreifen.
Ja, oder sowas, genau. Zombie-Apokalypse. Ja,
nicht schlecht.
Durchaus vorstellbar.
Gibt's da schon Ankündigungen? Vor kurzem kam ja ein klein größeres Update. Kommt da noch was?
Es kommt jetzt in Kürze. Ich habe aber leider jetzt auch den Termin nicht im Kopf. Es soll aber bald ein Deutschland-Update kommen. Und dann auch mit den Alpen und so dabei, also dass man dann auch über die Alpen fliegen kann und natürlich dann auch so verschiedene deutsche Sehenswürdigkeiten und Städte dann im Detail nachgebildet werden.
Das klingt spannend.
Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ob die Schweiz auch dabei ist, aber wir gehen jetzt einfach mal fest davon aus.
Hoffen wir es doch, ja. Wunderbar. Dann würde ich doch sagen, sprechen wir noch ganz kurz über das andere mit dem Namen, wo ich immer verwechsle, Microsoft 365, was ja früher mal Office 365.
Inzwischen aber auch aus gutem Grund Microsoft 365 heißt, weil ja so viel mehr drin ist als nur die reine Office Suite. Es hängen ja so viele Online-Dienste noch mit dran und für Firmen gibt es so viele Zusatzmodule, dass ich die jetzt auch unmöglich alle aufzählen kann. Das Spannende, wenn man so will, ist eigentlich eine Nachricht für diejenigen, die es eben eher nicht so mit den Abos haben. Es gibt ja nach wie vor die Leute, also gerade im privaten Bereich, die sagen, ich will kein Microsoft 365 Personal oder Home oder Single, oder wie es gerade heißt. Ich will einfach mein Office kaufen und will das dann ein paar Jahre nutzen, weil, sind wir ehrlich, ich glaube, für mich persönlich ist seit Office 97 nichts mehr dazugekommen, was mich...
Du jetzt unbedingt bräuchtest.
Ja, was ich unbedingt bräuchte, genau. Ich mache mein Haushaltstagebuch oder meine Ausgabenerfassung mit Excel. Ich schreibe meine Briefe hier mit Word. Es wird auch ein Office 2021 geben. Voraussichtlich auch im September wird das auf den Markt kommen, also schon relativ bald. Wird man also weiterhin einfach so als Standalone-Version kaufen und dann nutzen können. Und dann wieder auf ein paar Jahre, sage ich mal, ist man dann wieder safe und vor einem Abo geschützt, dass man eins abschließen muss. So ein kleines Detail finde ich interessant. Früher haben die Office-Versionen immer das Folgejahr im Namen getragen, damit sie nicht so schnell wieder alt klingen. Ne? Also normalerweise müsste jetzt Office 2022 auf den Markt kommen. Ich glaube, man hat das ganz, man nennt das ganz bewusst Office 2021, um so ein bisschen unterschwellig den Leuten
die Leute in die Cloud zu hauen.
Genau, dass die nächstes Jahr schon wissen, hey, ich bin eigentlich schon gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, weil wir haben ja jetzt schon 2022. Also das sind so klitzekleine Psychotricks, glaube ich, wo man auch durchaus Signale sendet, dass das irgendwann vorbei ist und dass es irgendwann nur noch das Cloud-Abo geben wird. Ich meine, man kann davon halten, was man will. Microsoft sind ja nicht die einzigen, die in die Richtung gehen. Alle Firmen wollen halt eben kontinuierlich Geld einnehmen und das geht nun mal am besten über solche
Abo-Dienste. Ja. Ich bin ja auch nicht der Fan von zu viel Abos, weil eben es geht schnell sehr heftig ins Geld. Es gibt einzelne Geschichten, wie jetzt ein Microsoft 365, wo ich einfach finde, ist ein No-Brainer, allein schon wegen der Terra an Daten, die ich in der Cloud habe. Und dann habe ich halt noch diese Office-Geschichten, auch wenn ich die wie du fast nie brauche.
Ja, wenn man den entsprechenden Nutzen draus hat, weißt du, also so ein Office oder so ein Microsoft 365 Family ist für maximal 5 Leute und davon kannst dann jeder wieder auf 5 PCs installieren. Dann kommst du irgendwann in den Bereich, wo das quasi auf jedem Rechner nur noch ein paar Cent im Monat kostet. Dann ist es besagter No-Brainer, wie du richtig sagst. Mhm. Für einen allein, der halt nur ab und zu mal ein Briefchen schreiben möchte, sehe ich halt aber auch ein, dass der sagt, was soll ich mit so einem komischen Abo? Ja, ja, und mir reicht sogar die alte Version noch 10 Jahre. Ja, Hauptsache, sie läuft. Ja.
Genau. Und deshalb schön, dass Sie das machen. Dass es noch eine Standalone gibt. Mal schauen, wie lange noch.
Ja, also sie waren ja vor ein paar Jahren wirklich mal mit Vollgas unterwegs in Richtung Cloud. Das hat man auch gemerkt auf diversen Partnerveranstaltungen, wo man den Leuten mehr oder weniger unverblümt gesagt hat, also die Leute, die quasi dann bei den Kunden unterwegs sind und Microsoft-Produkte verkaufen, den Partnern hat man gesagt, so nach dem Motto, entweder ihr verkauft jetzt Cloud für uns oder wir können euch nicht mehr leiden. Ja, das war auch an der Stelle ziemlich eindeutig und dann hat man irgendwann gemerkt, Moment mal, das geht alles ein bisschen langsamer, als wie wir uns das vorgestellt haben. Und
an was könnte das liegen?
Ja. Jetzt ist man da so ein bisschen defensiver unterwegs an der Ecke, aber das Endziel, sage ich mal, hat man nicht aus den Augen verloren.
Dann würde ich auch sagen, hüpfen wir zu einem Bestandteil von Microsoft 365 mittlerweile ja fast schon, nicht fast schon, sondern es ist Teams.
Der Superstar eigentlich der letzten 1,5 Jahre.
Von Corona, ja.
In der Microsoft-Welt, ja, genau, natürlich ganz extrem befeuert durch Corona hat Teams ja ein unglaubliches Wachstum hingelegt. Ich kenne die aktuellen Zahlen jetzt gar nicht, aber es ist halt eben irgendwie das 5-, 6-, 7-fache von dem, was vor 2 Jahren noch da war. Es wäre sicherlich auch ohne Corona vorwärts gegangen mit Teams, aber natürlich nicht in dem Maße, weil ja, die Leute halt schon auch so ein bisschen, es war ja halt aber eben auch so ein bisschen erzwungene Digitalisierung und das hatte ja, man muss immer so aufpassen, wenn man so Formulierungen benutzt, wie so Corona hatte ja auch sein Gutes, nein, dieser Scheiß hatte überhaupt nichts Gutes, aber es hat eben einfach ein paar nützliche Entwicklungen angestoßen, sag ich mal, wie jetzt zum Beispiel halt eben auch im Bereich der Arbeitswelt und dann eben haben so viele Lösungen davon profitiert. Unter anderem halt eben dann Microsoft Teams und wenn man sieht auch mit was für einem Elan Microsoft da unterwegs ist und also jeden Monat kommen mindestens 20 neue Funktionen dazu. Das heißt, die müssen da auch mit einer gigantischen Armee von Entwicklern
dran rumschrauben.
Sein. Und ich höre natürlich immer so den Vergleich, dass die Leute sagen, also dass Teams beispielsweise mit Zoom verglichen wird, was insoweit stimmt, dass man sich natürlich darüber auch unterhalten und miteinander chatten kann. Mhm. Aber ja, Teams ist ja eben halt doch viel mehr. Es ist halt eine komplette Arbeitsumgebung. Und die Vision, die Microsoft so vorschwebt, ist ja eigentlich die, dass man am Arbeitsplatz der Zukunft sich morgens hinstellt und Teams startet und das den ganzen Tag nicht mehr verlässt. Ne? Weil sämtliche Kommunikation mit Kollegen und auch externen Kollegen und Partnern eben über Teams stattfindet. Da kommen jetzt zum Beispiel auch so Sachen dazu, das sind so Kleinigkeiten, wie dass ich in Zukunft ein Office-Dokument, also ich greife über Teams auf meinen Cloud-Speicher zu, auf meine Dateien, die in OneDrive liegen. Und wenn ich dann eben ein Word-Dokument öffne, dann geht eben nicht mehr Word auf, sondern das öffnet sich in Teams. Also ich bleibe quasi die ganze Zeit in dieser Umgebung drin. Und es ist tatsächlich nicht mehr übertrieben, wenn man sagt, Teams ist in gewisser Weise das neue Windows, nämlich die Umgebung einfach, in der man sich zum Arbeiten mehr oder weniger den ganzen Tag aufhalten soll, wenn es nach dem Willen von Microsoft geht. Also wir reden hier immer über Visionen, die haben, was davon nützlich ist und was der Kunde gut findet, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber das ist eben die Richtung, in die es getrieben wird. Und ich merke es tatsächlich auch bei meinem Arbeitgeber. Ich habe ja dann auch noch so ein, soll man sagen, in meinem zweiten Leben auch noch einen ganz normalen Job. Und da wurde jetzt auch Teams eingeführt. Und es hakt natürlich noch so ein bisschen. Manche Leute muss man da halt eben abholen und manche sind da nicht so aufgeschlossen. Aber im Großen und Ganzen ist die Akzeptanz sehr hoch und die Leute sehen, was möglich ist damit. Und ich glaube, dass es an dieser Stelle wird das Rad der Zeit nicht wieder zurückgedreht werden, auch wenn dann hoffentlich die Pandemie irgendwann komplett in der Vergangenheitsform nur noch stattfindet. Genau.
Teams ist ja nicht nur im Business-Bereich drin, sondern mittlerweile auch im Privaten.
Auch da müssen wir wieder dann so das formulieren und sagen, was ist Microsofts Vision? Ja? Die ist tatsächlich die, dass die Leute Teams zur Kommunikation benutzen, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld. Kontext. Ich kenne auch tatsächlich Leute, die das tun, aber da müssen wir uns nichts vormachen. Also wir werden hier auch keine Revolution sehen. Also wir werden nicht irgendwann darüber diskutieren, dass irgendwie WhatsApp ausblutet, weil die Leute jetzt alle Teams nutzen. Kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, weil
der Zug ist abgefahren.
Ja. Dafür ist es auch einfach zu komplex und zu kompliziert. Andererseits, und das steht dann wiederum für die bisschen auch für die Consumer-Strategie insgesamt von Microsoft, dass sie sagen, sie haben eben sie bieten den Endverbrauchern die gleichen Tools an, die es quasi auch im geschäftlichen Bereich gibt. Also es gibt ja diesen schönen Begriff der Prosumer, also die Endkunden, die halt einfach ein bisschen mehr wollen, ein bisschen höhere Ansprüche haben und die durchaus auch bereit sind, dafür eben auch eine Lernkurve in Kauf zu nehmen und
mitzumachen, ja.
Ja, dass die eben dann auch bereit sind, sich da reinzufuchsen und sich einzuarbeiten, was ja die allermeisten Enduser eben nicht sind. Die drücken auf zwei Knöpfe und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es Mist und fliegt in die Ecke und dann wird das nächste ausprobiert. Und von daher kann ich mir ehrlich gesagt momentan beim besten Willen nicht vorstellen, dass Teams im privaten Bereich irgendeine größere Rolle spielen wird. Man versucht es ja jetzt zu etablieren. Also, das haben wir vorhin bei Windows 11 nicht erwähnt. Windows 11 Home wird in Zukunft verpflichtend ein Microsoft-Konto verlangen, ja, wenn man keinen Trick anwendet bei der Installation, die es auch nach wie vor gibt. Ja. Aber also der alte Offline-Trick funktioniert nicht mehr, denn auch ohne Internetverbindung kommt man nicht durch Setup in Windows 11.
Also, das haben Sie bemerkt und umgangen. Ja.
Man braucht zwingend ein Microsoft-Konto und wenn man dann mit seinem Microsoft-Konto angemeldet ist, dann ist man auch gleich automatisch in Microsoft Teams drin und wird gebeten, seine Skype-Kontakte zu importieren, für die paar Leute, die noch Skype nutzen. Mhm. Und ich bin gespannt, was sie an der Ecke da noch drehen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das irgendwie die ganz große Nummer wird. Aber es tut auch nicht weh. Und es ist auch für Microsoft jetzt nicht irgendwie kriegsentscheidend. Sie können das einfach versuchen. Und wenn es klappt und wenn das viele Leute nutzen oder wenn es auch nur ein paar Leute nutzen, dann ist es okay. Und wenn nicht, dann nicht, weil das ist ja kein, wie soll man sagen, das ist nicht geschäftskritisch. Also
ist nicht systemrelevant, wie man heutzutage sagt.
Ja, genau. Die verdienen nicht mehr und nicht weniger Geld an der Ecke dadurch. Genau. Und es ist recht unwahrscheinlich, dass jemand anfängt, Privatteams zu nutzen und davon so begeistert ist, dass er seinen Arbeitgeber überredet, das einzuführen. Das wird eher nicht stattfinden. Eher wird es umgekehrt sein. Also ich könnte mir vorstellen, wenn tatsächlich Teams im im geschäftlichen Bereich quasi der Standard geworden ist, dass dann vielleicht der eine oder andere sagt, na komm, ich habe das Ding ja auf meinem Smartphone sowieso drauf und bin da den ganzen Tag drin, ist ja viel einfacher, wenn ich da auch meine private Kommunikation mache, weil das näher das liegt, als in eine andere App reinzugehen. Auf solche Effekte werden sie setzen. Aber wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir, dass die Welt der Messenger hier irgendwie auf links gedreht wird.
Wird die Zukunft von Microsoft auf links gedreht? Wohin geht die Reise?
Oh ja, also ich glaube, so spektakulär, wie sich der Konzern in den letzten 7 Jahren verändert hat, wird das in der Form so schnell nicht mehr stattfinden, glaube ich.
Das wäre heftig, ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also dürfte der uns jetzt bevorstehende Herbst schon interessant werden. Also ich rechne damit, dass wir diverse neue Geräte sehen werden, also nicht nur von Microsoft, sondern auch von den ganzen Computerherstellern, weil logischerweise wollen die ja auch, wenn Windows 11 rauskommt, dann mit neuer Hardware am Start sein und dann werden die neue Geräte vorstellen und um da eben auch ein bisschen zu partizipieren.
Und sich gegenseitig zu hochzuschaukeln und...
Genau. Dann ist natürlich auch die Frage, wie weit der Bedarf dann überhaupt gedeckt werden kann. Ne? Also das Stichwort Chipkrise. Ja?
Oh, ja.
Kann man überhaupt bauen, was man verkaufen möchte? Was ich natürlich sehr spannend finde, ist die Frage, ob wir einfach nur neue Windows-Geräte sehen werden. Also Laptops, Convertibles, Two-in-Ones und hast nicht gesehen, also alles, was es bisher schon gab. Oder ob es tatsächlich auch neue Formfaktoren geben wird oder gewisse Dinge neu interpretiert werden. Und da schiele ich dann schon natürlich...
Sprichst du da in Richtung Surface?
Auf Microsoft und seine Surface-Reihe, die ja jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt durch Innovation geglänzt hat. Also es sind solide Geräte und die tun auch brav ihren Dienst, aber das ist halt mittlerweile alles rein von der Optik her so ein bisschen ausgelutscht. Also das Surface-Laptop ist jetzt in der 4. Generation und das Gehäuse ist immer noch 1:1 dasselbe. Surface Book 3, genau das gleiche Spiel. Auch unverändert seit der ersten Generation. Das Surface Pro, das quasi das Flaggschiff der Surface-Reihe, hat sich auch seit 4 oder 5 Jahren eigentlich schon überhaupt nicht mehr geändert. Das heißt, hier ist ganz, ganz dringend frischer Wind gefragt.
Wir brauchen ein Surface 11.
Ja, was auch immer. Ja, man braucht auf jeden Fall wieder irgendwas, was dann auch, und das ist durchaus eine Parallele zu Windows 11, irgendwas, was eben wieder so ein Stück weit Fortschritt signalisiert. Du kannst einen Laptop nicht neu erfinden. Ja, das ist, ich sage jetzt mal...
Unten Tastatur, oben Bildschirm ist ja relativ daran kannst gut, du nicht wenn man das macht.
Auch, das Touchpad auf die Rückseite zu machen, wäre auch doof. Also man ist quasi ja da in ein gewisses Korsett gezwängt, aber man kann natürlich schon, und das haben andere Hersteller ja bewiesen, dann hast du halt eben, dann machst du halt mal die Kanten ein bisschen anders oder ein bisschen schmalere Ränder um den Bildschirm, einfach damit die Leute sehen, hey, das ist wirklich ein neues Gerät. Und das habe ich eben, wie gesagt, bei der Surface-Reihe vermisst. Das sah mir so ein bisschen nach Wartungsmodus aus, die letzten Jahre, so nach dem Motto, wir nehmen einfach mal, was wir schon haben und dann stecken wir halt die neuen Chips rein und dann wird es auch schon wieder irgendjemand kaufen. Und es hat ja sogar funktioniert.
Es hat über viele Jahre funktioniert, ja.
Von Corona genauso profitiert, ja, und mehr Geräte verkauft. Aber wenn man wieder so ein bisschen Innovation bringen möchte, dann muss halt da jetzt auch mal wieder irgendwas Frisches kommen. Nicht, dass ich jetzt 10 Ideen hätte, sagen, das und das müssten sie bauen. Aber es gibt halt auch Konzepte, wie jetzt beispielsweise das Surface Book. Das ist halt einfach nicht mehr, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Weißt du, also die Idee damals, ein wirklich vollwertiges Laptop zu haben, wo man dann den Bildschirm abnehmen kann und das auch noch als Tablet benutzen, das war damals super geil. Ich weiß nicht, ob du damals die erste Präsentation gesehen hast dem Surface Book. War ja wirklich so ein Wow-Moment, als er ganz am Ende sagt, ach so, und übrigens, klack, und dann reißt er das Display von der Tastatur und hat auf einmal zwei Teile in der Hand. Ich hatte leider diese Überraschung nicht so, weil ich wusste es schon, aber das war schon ein richtiger Aha-Effekt.
Und vor allem das Klack war perfekt.
Und sowas braucht man jetzt einfach wieder, aber das Konzept auch ist halt überholt, weil du hast halt logischerweise den ganzen Computer in der Display-Einheit. Und damit bist du halt gebunden. Das heißt, du kannst dann nicht volle Prozessor-Power reinhauen, weil das Ding dann halt eben sonst anfängt zu glühen, ja, oder irgendwann anfängt zu qualmen und. Also du musst den Platz besser ausnutzen. Und von daher glaube ich, dass wir sowas wie das Surface Book eher nicht mehr sehen werden oder in anderer Form. Und es gibt Unmenge Patente, die Microsoft diesbezüglich angemeldet hat. Ich habe neulich mal eins gesehen, das ging so in die Richtung, das sah dann so ähnlich aus wie beim iPad mit diesem Magic Keyboard, wo dann das Tablet so über der Tastatur sozusagen schwebt. Ja. Mhm. Wenn sowas tatsächlich kommt, werden wir da alle brüllen und sagen, die haben wieder Apple kopiert. Und werden dabei vergessen, dass es vor zu Windows 8 Zeiten schon ein Gerät von Acer gab, das genauso ausgesehen hat. Also, ja.
Da sind wir wieder beim Kurzzeitgedächtnis. Ich meine, wir haben schon alles vergessen, wann die letzte Folge.
Ja.
Also genau. Passt alles.
Aber ich weiß es noch. Ich werde es dann aufgreifen. Das stimmt gar nicht. War gar nicht kopiert. Gab es schon lange. Mhm. Aber ist auch wurscht. Nein, das sind ja.
Die Stimmen gibt es immer. Und
ja, natürlich. Es macht ja auch irgendwie ein bisschen Spaß, wenn da immer so ein bisschen geneckt wird. Ein
bisschen stacheln, solange es in die richtige Richtung ist nicht verkehrt.
Ja, solange die Leute nicht dann irgendwie aufeinander losgehen, ja,
genau,
ist alles
genau.
Gut.
Mhm. Und außer der Glück, Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. Ich glaube, du wolltest in die gleiche Richtung wie ich. Und da stelle ich jetzt einfach mal, weil jetzt haben wir ja nur über Surface mit Windows gesprochen.
Genau.
Es gibt ja noch ein anderes Surface, das letztes Jahr durchaus Aufmerksamkeit bekommen hat. Wenn
zu Anfang wow, nachher ja und dann meh.
Wir reden vom Surface Duo. Das natürlich so rein an sich. Durchaus spannendes Gerät. Es ist ja auch super hübsch. Ne? Mhm.
Und dünn. Unglaublich
dünn. Und unglaublich dünn. Aber wie du schon gesagt hast, die Begeisterung verflog einigermaßen schnell. Wobei, ich muss sagen, also es war ja von Anfang an klar, dass dieses Gerät nicht antritt, um irgendwie jetzt in Konkurrenz zu Samsung oder Apple oder sonst wem zu gehen, was die Stückzahlen angeht. Das ist ein Nischengerät und auch genau dafür war es auch gedacht. Mhm. Zwei Dinge, die mich persönlich am meisten dran gestört haben, waren einmal war der Reifegrad der Software. Das ist was ich absolut nicht verstanden habe, weil das Ding ist ja schon, also das war ja schon ein Jahr alt, als es auf den Markt kam. Es wurde im Oktober 2019 vorgestellt und dann kam es eben im Herbst 2020 in den USA auf den Markt, ein bisschen später dann zu uns. Und dass dann da so viele Bugs drin waren und gerade eben dieses Dual-Screen-Szenario so fehlerhaft und so unzuverlässig war. Das ist einfach ein Unding. Das ist auch mit nichts zu erklären. Und das andere Thema war eben die Kamera, die halt ja unter aller Würde ist.
Es war kein Kameratelefon.
Ja, ich kenne Leute, die sagen, also die das Surface Duo haben und die glücklich damit sind und sagen, das ist mir egal, ich fotografiere sowieso nicht. Das sind halt aber noch weniger innerhalb dieser kleinen Nische. Ja. Und es gibt Leute, zu denen ich mich jetzt beispielsweise zähle, die sagen, hey, ich könnte mir durchaus vorstellen, so ein Gerät zu kaufen und eben von diesen Dual-Screen-Szenarien zu profitieren. Aber ich mache halt eben meine Schnappschussfotografie komplett mit dem Smartphone. Und deswegen ich erwarte jetzt keine Kamera, mit der ich irgendwie Sternschnuppen fotografieren kann oder irgendwelche super Makroaufnahmen oder sonst was. Aber ich erwarte eine alltagstaugliche Kamera. Und die werden wir ja mit dem Surface Duo 2 aller Voraussicht nach kriegen. Ich persönlich hoffe, dass die Bilder, die man gesehen hat, nicht echt sind. Aber ich fürchte, sie sind.
Es könnte passieren.
Naja, dass das eben dementsprechend dann mit so einem Kamerabuckel ausgestattet sein wird. Auch da habe ich dann schon wieder einige Fanboys vernommen, die sagen, was wollt ihr denn? Erst beschwert ihr euch, dass die Kamera nichts taugt und jetzt bauen sie eine gute Kamera ein. Jetzt ist euch auf einmal der Kamerabuckel zu ausladen. Lasse ich aber nicht gelten. weil hier auf meinem Schreibtisch liegt zum Beispiel noch das Galaxy Note 10 Plus, nach wie vor mein Standard-Smartphone.
Liegt auch rechts von mir, ja.
Und nee, das links, war das, sorry. Ja. Und das war das letzte Gerät, bevor Samsung da am Rad gedreht hat mit den, mit den Kameramodulen. Und ja, das Ding, hier, die Kamera trägt kaum auf und sie macht Bilder, von denen ich sage, das genügt mir. Und sowas brauchen wir in diesem Gerät. Wir brauchen kein Kamerasmartphone, wie du vorhin schon gesagt hast. Nicht etwas, das man sich kauft, weil man so viel geile Bilder damit machen kann. Aber wir brauchen ein Smartphone, das halt eben schnappschusstauglich ist. Das war das erst, die erste Generation nicht. Und die zweite muss das zwingend sein. Und wie gesagt, wenn die Bilder echt sind, dann hoffe ich, dass da noch irgendwas kommt, was mich dazu bringt zu sagen, ja, okay.
Ich versuche es doch.
Unter den Umständen will ich es dann doch haben. Mhm. Ich kann es mir aber aktuell ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, es ist ja wirklich das, was was ich finde, das Surface Duo ausmacht, dass wenn du es aufklappst, dass es so dünn ist, dass es dünner als ein Bleistift ist. Also wirklich ganz genial. Und wenn da was raussteht, ich meine, ich habe mich abgefunden, dass bei meinen Smartphones, die ich hier zum Test habe, dass da teilweise, keine Ahnung, wie heißen die, Bauklötze dranhängen. Ja. Also Riesendinger. Kann ich mitleben, gibt Hüllen dafür etc., aber nicht bei solchem Gerät, weil du machst damit auch nicht solche Fotos, wie eben, wie ich gesagt, das ist kein Kamerasmartphone, wo du dann die High-End-Bilder machst. Für das ist die Bauart des Telefons nicht geeignet.
Ja, und wie du richtig gesagt hast, also die Ästhetik geht halt irgendwie komplett verloren dann von dem Gerät. Aber jetzt lassen wir uns mal überraschen. Genau. Es wird ja wohl mutmaßlich nicht mehr so furchtbar lange dauern, bis wir das Surface Duo 2 ganz offiziell zu sehen kriegen. Und
kriegen wir noch anderes zu sehen?
Wir haben ja hier ein paar Tage Versatz, ne, zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Also besteht ja immer die Gefahr, dass man Dinge, die man hier bespricht, dass sie dann schon veraltet sind.
Genau, wir zeichnen am 17. August auf, sagen wir vielleicht mal.
Ja, okay. Also ich habe leider keine Informationen. Ich kenne auch nur das Gerücht, dass das Surface Duo 2 im September vorgestellt werden soll, aber ich weiß es nicht.
We will see.
Genau.
Gibt es sonst noch Geräte, die kommen werden, worüber du noch sprechen möchtest?
Es gibt ein paar Sachen, die schon interessant wären. Also bei den Surface Headphones hat man schon lange nichts mehr gehört. Auch die Earbuds sind ja immer noch auf dem Stand von vor 2 Jahren.
Genau.
Schwierig. Also es könnte einerseits sein, dass Microsoft in Ruhe, sag ich mal, weiterentwickelt hat, um hier den Rückstand aufzuholen, weil ich meine, wenn sie in dem Bereich vorne mitspielen wollen, müssen sie sich schon ganz schön strecken, weil das sind halt alle anderen, sind schon bei der dritten, vierten Generation ihrer Ohrstöpsel.
Genau. Und verschiedene Versionen und probieren da den Markt durch und decken alles ab. Genau.
Und also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft gesagt hat, nee, komm, wir haben es versucht, wir wollten da irgendwie was machen, aber wir stellen fest, die anderen sind da, wenden da viel mehr Energie auf, auch mehr Energie, als wir eigentlich aufbringen möchten. Mhm. Wir lassen es mal lieber wieder sein. Oder es ist, wie soll man sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Also, dass man wirklich in Ruhe die Sachen entwickelt und sagt, wir kommen dann wieder, wenn wir was Interessantes vorzustellen haben. Ich meine, ja, jetzt nach 2 Jahren wäre eigentlich wieder die Zeit, rein gefühlsmäßig, glaube ich, eher, dass da nichts mehr kommt. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur geraten. Und ich täusche mich auch oft genug, wenn es darum geht, irgendwelche Vorhersagen zu treffen, Losen abzugeben. Mhm. Freut sich immer, wenn man recht gehabt hat. Und wenn es nicht gestimmt hat, dann vergisst man das schnell wieder.
Sehr schnell wieder, ja.
Ja, es gibt ein anderes Zubehör gerade. Also es gibt ja neue Kopfhörer oder Headsets von Microsoft. Die fallen aber halt eher so in den Budgetbereich. Also es gibt dieses Modern USB-Headset und Modern Wireless-Headset heißt es, glaube ich. Und dann gibt es diesen Teams-Lautsprecher. Also alles dreht sich alles dabei um die Nutzung von Teams. Und die Geräte haben dann auch so einen entsprechenden Teams-Button, mit dem man bestimmte Funktionen von der Software steuern kann. Und so rund um Teams könnte ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft noch das ein oder andere Accessoire sehen werden. Eine Webcam kommt ja auch wieder. Auch so ein einfaches Ding für 40 €, aber
Mit ein bisschen AI dahinter, genau.
Ja, aber ist halt auch was, ja. Das geht ja momentan halt auch wie geschnitten Brot, ne? Die Webcam.
War lange ausverkauft und ja, die verkaufen sich nach wie vor gut, was auch gut ist, weil noch viele Menschen einfach bescheiden ausschauen über ihre
Kamera. Ja, aber man sieht, das ist auch durch eine gute Webcam nicht besser, aber.
Oh, das war jetzt.
Das war jetzt gemein, gell? Anwesende selbstverständlich ausgeschlossen. Ja.
Ach so, ich dachte. Glück, ja. Sehen wir weitere, ich meine, wenn ich mich kurz umdrehe, ich hoffe, du hörst mich noch, ich habe hier von Lenovo ein Think Smart, so ein, wie sie die Google Speaker und Alexa Speaker haben, so schräg stehender Display, wo sie Teams reingemacht haben, eine absolute Krücke. Sehen wir da noch ein Update, weißt du da was?
Weiß ich nicht viel drüber, muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich mich mit dieser Geräteklasse bisher überhaupt nicht beschäftigt habe.
Ich zu viel.
Nicht so sehr.
Ja. Nee, ich zu viel.
Also du zu viel.
Achso, ich zu viel.
So. Ja. Ja, ich frage mich natürlich bei so Geräten, was ist der Anwendungsfall? Also wenn ich im Büro sitze, dann habe ich eben einen Laptop mit der Webcam, dann brauche ich nicht in ein separates Gerät reinschauen. Also das wäre jetzt tatsächlich was, wo man sagen könnte, sowas könnte tatsächlich eher im privaten Bereich stattfinden.
Das ist das perfekte Corona-Gerät gewesen. Jeder hat irgendwie seinen kleinen Laptop da, die Bildschirme sind ausverkauft oder überteuer gewesen und dann hätte man da Konferenzen halten können. Man hat einen Bildschirm nicht besetzt.
Genau, und dann sagst du hier, ruf mal Tante Erna an und dann kann man mit der quatschen.
Ja, das wäre perfekt gewesen, aber am Schreibtisch, auf Desktop-Höhe, dann hast du genauso die Nasenhaare drin und kriegst Kopfstarre. Das müsstest du irgendwo hochstellen können und der Winkel. Aber es war ja günstig. Ich meine, die haben einfach die Sprachassistententeile, die sie haben, all die Hersteller genommen und da jetzt einfach Teams reingemacht. Das war ja nicht neues Gerät erfunden.
Ja, eben.
Sonst noch irgendetwas, was du mit reingeben möchtest in die Folge, Episode?
So spontan fällt mir nichts ein. Wir haben aber auch jetzt, glaube ich, wirklich einen schönen Rundflug gemacht über alles, was aktuell ist. Und ich glaube, wir haben nichts ausgelassen, bei dem jetzt in diesem Jahr noch sonderlich spannende Dinge passieren. Wir hätten noch ein bisschen über Xbox quatschen können und was da so vor sich geht, aber das ist dann auch wieder eigentlich ein ganz eigenes Thema.
Ja. Genau. Können, wollen, werden wir uns im Frühjahr wieder treffen?
Also von meiner Seite aus gerne und dann werden wir mal schauen, ne? Also ob Windows 11...
Macht Microsoft auch mit?
Ach so, also es ist ja so, Microsoft hatte ja, bevor Corona zugeschlagen hat, standardmäßig immer zwei Highlights im Jahr. Also es gab sowohl im Frühling ein Hardware-Event als auch im Herbst.
Genau.
Und von daher könnte es auch durchaus sein, dass sowas wieder im Frühling stattfindet. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, nachdem Intel ja jetzt seine neuen Grafikchips aufs nächste Jahr verschoben hat, dass das eventuell auch Auswirkungen haben könnte auf die Roadmap von Microsoft, dass die auch vielleicht das eine oder andere Gerät, das sie eigentlich dieses Jahr noch bringen wollten, dann eben auch erst im kommenden Jahr rausbringen.
Das gut passieren, ja.
Weiß man nicht so genau. Klar ist natürlich, wenn so eine Meldung an die Öffentlichkeit kommt, das war ja gestern, dann wissen die beteiligten Firmen das schon lange. Also Microsoft ist sicherlich nicht über die Online-Medien davon überrascht worden. Das wussten die schon lange, dass das so ist. Und dann ist ja auch so, dass war es beim Surface Pro 5 oder 6 oder 4, ach Gott, ja, da war es wieder, das Kurzzeitgedächtnis oder also eigentlich eher Langzeitgedächtnis.
Langes schon, ja.
Also bei einer Surface-Generation sind die ja mal fürchterlich auf die Nase gefallen, weil sie die brandneuen Intel-Chips also als eine der ersten verbaut haben und somit auch alle Kinderkrankheiten abbekommen haben, die so da drin steckten und deswegen werden sie das garantiert nie wieder tun. Und von daher könnte es auch sein, dass Microsoft die Geräte jetzt eben zum Beispiel mit den neuen Intel-Grafikchips sowieso erst für Herbst 2022 sich auf der Agenda hat. Also nach dem Motto, wenn die Dinger dann mal ausgereift sind, dann bauen wir die auch ein.
Das könnte ja sein, dass wir jetzt AMD-Geräte sehen, weil die sind ja ready. Bei Intel gibt es ja große Umstellungen. Die haben ja gerade ihre, wie du gesagt, vor kurz angekündigt hast, die Roadmap komplett umgeschrieben und auch die Namen ein bisschen angepasst, dass sie aktueller klingen.
Ja, ja, man muss ein bisschen was tun. Wie gesagt, Marketing, ne? Da hatten wir es bei Windows 11 auch schon davon. Ja, AMD natürlich ein wichtiges Thema. Surface Laptop gibt's ja jetzt schon in der zweiten Generation auch mit AMD CPU. Und ganz sicher werden wir auch da Neuigkeiten sehen. Und dann haben wir natürlich noch Windows on ARM. Und das Gerücht, das auch seit einem Jahr umgeht, dass Microsoft an einem eigenen ARM-Chip arbeitet und so den viele. Dann in seine Geräte, genau, wie so viele andere auch. Und ob da jetzt auch dieses Jahr schon das Jahr ist, wo es entscheidend vorangeht, bleibt abzuwarten. Qualcomm wird ja wohl erst nächstes Jahr mit echten neuen Chips an den Start gehen. Und ja, einerseits schaut man dann immer zu Apple rüber und sagt, die sind ja eigentlich schon viel weiter, aber ich finde, dass man das an der Stelle natürlich einerseits anerkennen kann, ja, oder auch muss, dass Apple da wirklich einen super guten Job gemacht hat, aber auf der anderen Seite auch sagen muss, bei Windows drängt jetzt hier nicht irgendwie die Zeit. Also da geht's ja, ist ja mal bei, für Apple war das ja ein Paradigmenwechsel oder wirklich auch ein Plattform-Shift, die wollten ja, die sind ja all in gegangen. Und genau. Bei Microsoft und Windows geht es ja wirklich um CPU-Diversität. Ja, die wollen einfach alles unterstützen. Und alles deswegen, ja, ist ja auch so, dass mal abgesehen von den Leuten, die es spannend finden, so wie wir, es vermisst ja keiner leistungsstarke Windows-Geräte mit ARM-CPU, weil den meisten Leuten ist es einfach egal, was da drin steckt.
Genau, solange es läuft und keine Bluescreens erzeugt, ist man schnell glücklich.
Die Leute kaufen keine Prozessoren, die Leute kaufen Akkulaufzeit, die kaufen Konnektivität, die kaufen geiles Display und solche Geschichten, aber
die kaufen Acer, Asus, Huawei, was auch immer. Nicht mal.
Aber die kaufen nicht 3,8 Gigahertz oder größeren Level 2 Cache. Das interessiert die Leute alles nicht. Das ist das, worüber die
virtuelle
RAM sich in den Foren die Köpfe einschlagen. Aber den gemeinen Kunden ist das völlig, völlig Banane.
Genau, genau. Martin, vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und ja, wenn sich sehr
gibt. Es war mir ein Fest.
Ja, mir auch. Es hat mir eine Freude gemacht, wieder mal auf den neuesten Stand zu kommen und dich mit dir auszutauschen, abzugleichen. Und dann würde ich sagen, wenn es klappt mit Microsoft, das hören wir uns im Frühjahr dann wieder.
Ja, Microsoft gibt es bestimmt im Frühjahr noch, also von daher.
Ah, nicht, ich meine, dass auch genügend Futter da ist, nicht, dass es wie in diesem Jahr ist.
Aber so stimmt. Ich. Es gibt immer was zu katschen. Und wenn nicht, dann gibt es was zu lästern. Also, ja.
Also machen wir das.
Finden einen Grund.
Finde ich bis dahin. Wie immer, wenn ihr Fragen, Rückmeldungen, was auch immer zu dieser Episode habt, meldet euch unten in den Shownotes über die Kommentarfunktion, über Social Media oder per E-Mail bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf deine Rückmeldung. Ansonsten gilt, je nachdem, wenn ihr diese Episode hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.